Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der 7. Folge legen wir den Fokus auf die Besonderheiten von qualitativen Forschungsdaten im Kontext des Forschungsdatenmanagements. Hierfür haben wir zum ersten Mal eine Kollegin aus unserem eigenen Projekt zu Gast. Nadeshda Jung arbeitet seit 4 Jahren im Verbund Forschungsdatenbildung sowie im FDZ-Bildung und hat in dieser Zeit einige Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Arten von qualitativen Forschungsdaten sammeln können, da sie unter anderem als Datenkuratorin tätig ist. Im Forschungsdatenzentrum Bildung gehört die Aufbereitung, also die Überprüfung von Datenschutz, Urheberrecht und Kontextualisierung sowie Veröffentlichung von Datenbeständen von qualitativen oder gering standardisierten Forschungsdaten der empirischen Bildungsforschung zu ihren Schwerpunktaufgaben. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Nadeshda, schön, dass wir dich heute zumindest digital bei uns haben.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Mit dir haben wir ja nun zum ersten Mal eine Kollegin aus dem Verbund zu Gast und das hat den Hintergrund, dass wir in unserem Projekt ja verschiedene Partnerinstitute mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei der Art der Forschungsdaten haben. Du arbeitest beim DIPF in Frankfurt, die bei uns diejenigen sind, die sich um jegliche Art von qualitativen Forschungsdaten kümmern. Und das sind auch die Daten, über die wir heute sprechen wollen. Möchtest du uns also zuerst vielleicht mal sagen, was aus deiner Sicht alles zu qualitativen Daten zählen kann?
Ja, die Unterscheidung in qualitativen und quantitativen Daten ist gar nicht so einfach. Denn empirische Daten, die erhoben werden, sind ja erstmal weniger qualitativ oder quantitativ. Das macht eben die Unterscheidung in qualitative oder quantitative Forschung schwierig. Manche präferieren die Abgrenzung in standardisierte, hypothesenprüfende Verfahren und in rekonstruktive, theoriebildende Untersuchungen. Was aber bei sehr vielen qualitativen Erhebungsmethoden einhergeht, ist die zumeist sehr offene, explorative Zugangsweise, die vor allem auch den Kontext des Untersuchungsgegenstandes thematisiert. Die Daten, mit denen wir arbeiten, sind stets situational verankert. Und daher ist auch die Beschreibung des Kontextes ein sehr zentraler Punkt, um Strukturen und Interpretationen zu erfassen. Um diesen explorativen und offenen Ansatz zu gewährleisten, gibt es eine große Bandbreite an unterschiedlichen Erhebungsmethoden, die auf die verschiedenen Bedürfnisse des Forschungsfeldes angepasst werden können. Und mit dieser Pluralität an Methoden geht auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Daten einher. Das können beispielsweise Dokumente sein, Bilder, Texte, aber auch eben Audiodateien oder Videos können erhoben und untersucht werden. Und mit dieser Fülle an unterschiedlichen Datenarten gehen auch jeweils unterschiedliche Konzepte und Bedingungen einher, die eben für die Archivierung und Bereitstellung nötig sind. Aber ich finde, das macht auch gerade die Arbeit mit solchen Datentypen sehr spannend. Ich persönlich lerne bei jedem Bestand noch immer etwas Neues dazu und genau das macht mir auch daran Spaß eben und darauf freue ich mich, dieses Wissen zu vertiefen und auch Neues anzueignen.
Ja, im Verbundkontext bin ich ja auch schon ein paar Mal mit qualitativen Daten konfrontiert gewesen, da ich ja auch als Kurator gearbeitet habe. Da kann man auf jeden Fall eine große Vielfalt sehen und definitiv viel Spannendes sehen. Und direkt die Anschlussfrage, mit welchen Daten von den Arten, die du jetzt aufgezählt hast, bist du denn oder warst du in deiner Arbeit am häufigsten konfrontiert? Kannst du dazu mehr sagen?
Ja, also meine Hauptarbeit mit der Datenkuration findet natürlich im FDZ-Bildung statt. Und im FDZ bieten wir sowohl audiovisuelle Forschungsdaten an, das sind zum Beispiel Videoaufzeichnungen aus beobachteten Unterrichtssituationen, aber auch textuelle Forschungsdaten, also Transkripte von Interviews oder Gruppendiskussionen. Darüber hinaus haben wir auch Analysematerial, Codierungen oder Ratings sowie Dokumentationsmaterial wie Interviewleitfäden oder Manuale zur Videografie, zur Transkription, die eben zu unserem Portfolio gehören. Dabei hat jedes einzelne Forschungsdatum tatsächlich unterschiedliche Bedarfe, was die Prüfung und Aufbereitung betrifft. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich Videodaten kuratiere, die durch die unter anderem gezeigten Gesichter und Stimmen datenschutzrechtlich betrachtet wesentlich schutzwürdiger sind als beispielsweise anonymisierte Interviewtranskripte. Aber auch was uns an Kontextmaterial übergeben wird, muss man gründlich betrachten. Wenn wir beim Beispiel des Unterrichts als Forschungsgegenstand bleiben, werden uns da häufig auch Unterrichtsaufgaben übergeben, die verwendet worden sind. Und jeder dieser Aufgaben unterliegt urheberrechtlichen Bedingungen, unter denen diese verwendet und weitergegeben werden dürfen. Das muss im Zweifel alles je nach Einzelfall geprüft werden.
Was sicherlich auch in manchen Fällen einen erheblichen Aufwand bedeutet.
Das stimmt.
Ja, wenn ich jetzt die von dir genannten Arten von Daten suchen und nachnutzen möchte, wo schaue ich mich denn dann am besten um?
Die Suche nach Daten ist leider immer noch schwieriger als die Suche nach Literatur. Häufig finden die Forschenden nicht genau die Daten, die sie für ihre Arbeit benötigen, oder aber die Suche ist zeitaufwendig. Daher gibt es unterschiedliche Maßnahmen zur Verbesserung der Auffindbarkeit, wie beispielsweise eine erhöhte Sichtbarkeit in Metasuchmaschinen wie Google, die Suche erleichtern sollen. Metaportale wie der Verbund FDB helfen da schon sehr. Dieser versteht sich eben als Dienstleister der empirischen Bildungsforschung mit der Aufgabe, die Forschungsdaten und die verwendeten Erhebungsinstrumente aufzuzeigen und über eine zentrale Suche der Scientific Community für Re- und Sekundäranalysen, aber auch für Lehre und Lehrzwecke zur Verfügung zu stellen. Ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag für die dauerhafte Nachvollziehbarkeit von Forschungsprozessen und Forschungsergebnissen. Darüber hinaus entstehen gerade weitere solcher Knotenpunkte an verschiedenen Stellen, wie im Kontext der NFDI. Ich finde, es ist aber auch wichtig, dass Publikationen, die unter der Verwendung der Forschungsdaten entstanden sind, mit diesen Forschungsdaten verknüpft werden. Es hat sich gezeigt, dass Forschende immer noch zunächst nach Literatur suchen, wenn sie eine neue Fragestellung entwickeln. Wenn gleich bei der Literatursuche die passenden Forschungsdaten angezeigt werden, bietet das einen sehr großen Mehrwert und erleichtert die Suche nach Daten ungemein.
Jetzt hast du ja schon einen Punkt genannt, wie man die Auffindbarkeit von Daten konkret verbessern kann, also wenn die Publikationen direkt mit Forschungsdaten verknüpft sind. Wie kann man denn generell noch dazu beitragen, dass solche Daten besser gefunden werden können? Also was können wir als Verbund tun oder als Repositories tun und was können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch tun?
Ja, dann lasst uns doch einfach mal mit dem Bereich der Forschungsdatenzentren-Repositorien starten. Zum Thema Auffindbarkeit haben gerade die FAIR-Prinzipien eigentlich eine sehr schöne Definition. Die Definition besagt, dass Daten eben sowohl für Menschen als auch für einen Computer leicht zu finden sein sollten. Dabei sind die maschinenlesbaren Metadaten für die automatische Erkennung von Datensätzen unerlässlich. Das beinhaltet, dass Forschungsdaten mit reichhaltigen Metadaten beschrieben werden und dass die Daten auch einen weltweit eindeutigen und persistenten Identifikator haben. Das kann beispielsweise eine DOI sein und in dauerhaft durchsuchbaren Ressourcen registriert und indiziert sind. Und das sind wiederum die Forschungsdatenzentren und Repositorien. Auf der Seite der Forschenden, finde ich, ist es sehr wichtig, die Zitation von Daten weiter voranzutreiben. Eigentlich ist es ja auch selbstverständlich und in der guten wissenschaftlichen Praxis verankert, die Daten zu zitieren. Denn man zitiert ja auch eigentlich die verwendete Literatur. Die Daten sollten dabei am besten so zitiert werden, dass sie neben allen relevanten Informationen auch eben eine persistente Methode zur Identifikation beinhalten, die durch Maschinen ausführbar sowie im großen Umfang von der Community genutzt wird. Ebenso sollte man aber auch als datengebende Person die eigenen Forschungsdaten gleichsam benennen. Am Ende schafft das eine größere Transparenz auch, was mit den Daten bereits alles erforscht worden ist. Und falls man sich unsicher ist, wie man die Daten richtig zitieren kann oder zitieren sollte, kann man sich an das Forschungsdatenzentrum oder Repositorium wenden, das die Daten bereitstellt oder aufgenommen hat. Die können eigentlich immer einen guten Zitationsvorschlag geben.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Zum einen das und zum anderen weiß ich aus eigener Tätigkeit, wenn ich publiziere in einer Zeitschrift, dann geben die auch schon einen Hinweis darauf, wie Daten richtig zitiert werden, nämlich hinten im Literaturverzeichnis. Wenn ich mal überlege, wie das vor ein paar Jahren war, da war das jetzt keine Seltenheit, dass ein Forschungsdatensatz irgendwo in der Fußnote aufgetaucht ist und da war dann die DOI auch nicht dabei und dementsprechend konnte der gar nicht aufgefunden werden. Ich glaube, da hat sich schon viel verbessert in dieser Hinsicht. Und kommen wir mal zum nächsten Bereich. Was muss ich denn beachten, wenn ich selbst qualitative Daten, also das, was wir jetzt darunter genannt haben, zum Beispiel Videodaten, Interviewtranskripte etc., wenn ich das selbst erheben und ganz wichtig später dann auch archivieren möchte, also zur Nachnutzung geben möchte?
Das hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Daten man erheben möchte und auch in welchem Feld, mit welchen Akteuren. Ich würde sagen, neben den methodenspezifischen Kompetenzen und dem Zugang zum Feld sind dabei eben auch ganz zentral die rechtlichen Anforderungen. Das heißt, dass man am besten schon vor der Erhebung überlegen sollte, welche datenschutzrechtlichen Anforderungen beachtet werden sollten. Also beispielsweise die informierte Einwilligungserklärung. Dass ich die an die Zielgruppe anpasse, gegebenenfalls eben eine leichte Sprache verwende. Oder wenn ich Minderjährige in der Forschung habe, dass ich eben auch das Einverständnis der Erziehungsberechtigten brauche. Neben den datenschutzrechtlichen Überlegungen sollte man sich aber auch Gedanken über das Urheberrechtliche machen. Beziehe ich Material in meiner Forschung von Dritten ein, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist. Beim Urheberrecht gibt es zahlreiche Abstufungen von frei nutzbarem Material bis hin zu stark geschützten Werken, wie zum Beispiel geschützten Aufgaben von Verlagen. Wichtig hierbei ist, sich immer die genaue Zitation auch zu notieren, da man, falls man die Inhalte nicht weitergeben verwenden darf, zumindest darauf verweisen kann, was genutzt worden ist. Und zum Thema Urheberrecht sollte man auch überlegen, ob im Prozess der Erhebung selbst Werke entstehen. Man denke mal an den Musikunterricht, wo beim Improvisieren die untersuchte Person ein Stück spontan entwickelt. Dann hat diese Person Rechte an diesem Werk. Wenn die Forschungsdaten dann dieses Werk enthalten, muss mit der untersuchten Person abgeklärt werden, dass die Daten, die dieses Werk enthalten, anderen Forschenden für Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt werden. Und der dritte wichtige Punkt für mich ist die Kontextualisierung der Daten. Das Problem bei der Kontextualisierung ist, dass viele Informationen meist mit den Forschungsdaten nicht direkt aufgeführt werden. Diese Informationen, das sind meistens subjektive Eindrücke, die im Feld selbst entstehen bei der Erhebung und daher für die Außenstehenden nicht verfügbar sind. Und eben diese Eindrücke sind wichtige Erhebungsattribute und meistens eben nicht direkt aus der Aufzeichnung oder dem Transkript erfassbar. Diese Informationen sind jedoch für die Interpretierbarkeit und Auswertbarkeit der Daten wichtig und sollten daher unbedingt mit dem Untersuchungskontext verbunden werden. Die systematische Die systematische Dokumentation von Kontextbedingungen ermöglicht eine genauere Erschließung und Interpretation und bildet damit eine wichtige Säule der Datenqualität und eben auch eine Grundbasis für die Analyse. Als Empfehlung schlage ich den Forschenden meist eine zusätzliche Protokollierung vor, um die Rahmenbedingungen der Erhebung zu dokumentieren und diese dann vor, um nach dem Untersuchungsprozess direkt aufzuschreiben.
Ja, Kontextualisierung ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Punkt bei den Daten, über die wir hier sprechen. Und die ersten beiden Punkte, die du genannt hast, also informierte Einwilligung, gerade bei Minderjährigen und das Thema Urheberrecht, wer sich da noch detaillierter informieren möchte, kann mal in unsere Folgen 1 und 2 zum Datenschutz oder 3 und 4 zum Urheberrecht hören. Da ist das, was du gerade als Beispiel gebracht hast, wenn jemand eine Schöpfungshöhe in den Daten kreiert, zum Beispiel, wird da auch nochmal angesprochen und kann von unserem Experten, von einem Anwalt, da kann man sich die Einschätzung da nochmal anhören. Und ich würde gerne noch wissen, wie ihr am DIPF, an eurem Institut, denn mit der Herausforderung der Archivierung von diesen genannten Daten umgeht. Also ich meine damit vor allem zwei Aspekte. Einmal die Anonymisierung, die ja sehr aufwendig sein kann, und die Speicherung der häufig doch recht umfangreichen Datenmengen. Vielleicht fangen wir mal mit der Anonymisierung an. Was würdest du sagen, wie viel Aufwand bedeutet es, ein Transkript oder eine Videostudie datenschutzkonform für die Nachnutzung aufzubereiten?
Gute Frage, die sich nicht so pauschal beantworten lässt. Gerade bei der Anonymisierung gilt es ja einiges zu beachten. Zunächst hängt es davon ab, was in der Einwilligungserklärung enthalten ist und damit, unter welchen Zugangsberechtigungen die Daten verfügbar gemacht werden können. Wir sehen uns dann jede einzelne Datei im Vier-Augen-Prinzip an und besprechen aber auch kritische Fälle, wenn beispielsweise sensible Inhalte thematisiert werden, im gesamten FDZ-Team. Wichtig ist dabei, dass wir stets das Schadenspotenzial für die untersuchten Personen genau berücksichtigen und auch gerade im Zusammenspiel von beispielsweise allen Interviews, der verschiedenen verwendeten Metadaten oder auch Prä- oder Postuntersuchungen und Wellen betrachten. Das braucht natürlich eine Menge Kapazität an Personal, Zeit und Know-how. Uns hilft es dabei sehr, wenn von den Forschenden selbst Material zur Anonymisierung übergeben wird. Das kann im Fall von Transkripten ein Protokoll sein. In dem werden dann die Textstellen, die sie anonymisiert haben, gekennzeichnet und auch wie anonymisiert worden ist und warum. Bei der Anonymisierung sollte man eben auch beachten, dass jede Veränderung der Daten auch ein Eingriff in das Analysepotenzial bedeutet. Durch jede Anonymisierung oder jede Pseudonymisierung werden Inhalte unkenntlich gemacht oder abstrahiert. Da sollte man mitunter nach anderen Wegen Ausschau halten, wie zum Beispiel eben der informierten Einwilligungserklärung, der dann abzufragen ist, ob auch nicht anonyme Daten analysiert und an andere Forschende weitergegeben werden dürfen.
Wobei man da natürlich dann wieder schauen muss, dass man noch genug Probandinnen zusammenbekommt. Das ist natürlich da immer der Punkt. Und das andere war der Punkt der Speicherung. Kannst du uns da was zu den Speicherkapazitäten sagen, auf die sich zum Beispiel Forschende auch selbst einstellen können, wenn sie jetzt Videostudien planen?
Videostudien sind natürlich bei der Speicherkapazität nicht zu unterschätzen. In heutiger guter Aufnahmequalität sind das bei einer Stunde Videoaufzeichnung schon mehrere Gigabyte. Wenn man dann mehrere Videos hat und diese vielleicht auch noch versioniert, dann kommt man schon mal schnell in den Bereich von 1 Terabyte. Da muss man sich dann wirklich gut überlegen, wie man diese Daten dann datenschutzrechtlich sichert. Auch interessant ist das in Forschungsverbünden. Solange das Team an einem Ort sitzt, kann man ja im Zweifel eine gesicherte Festplatte austauschen und weitergeben. Wenn man aber an deutschlandweit verteilten Standorten sitzt, muss man sich vorher überlegen, wie die Daten bei einer solchen Größe sicher übermittelt werden können.
Ja, ein Terabyte ist ja schon mal eine Hausnummer und je nachdem, wie viele Videos gemacht werden, kann das ja sicherlich auch noch mehr werden, je nachdem, wie viele Backups man braucht. Ja, wir haben in der letzten Folge zum Thema digitale Verhaltensdaten, in der wir mit Johannes Breuer gesprochen haben, schon über die Verknüpfung von verschiedenen Datenarten gesprochen. Also in dem Fall ging es dann eben darum, zum Beispiel Twitter-Daten mit klassischen Umfragedaten zu verknüpfen. Sind dir solche Verknüpfungen im Bereich von qualitativen Daten bekannt? Also ich kenne es ja zumindest von dem Fall, dass wir im Verbund eine quantitative und qualitative Teilstudie eines Projektes archiviert haben, die dann zusammenhingen. Aber kennst du da noch andere Beispiele, wie Daten konkret verknüpft werden können?
Ja, in der Tat. Du hattest jetzt schon ein Beispiel erwähnt und ich finde, es kommt im Kontext des Verbundes auch häufig vor. Hintergrund ist ja, dass im Verbund eben eine verteilte Archivierung stattfindet. Das bedeutet, dass Forschungsdaten von demjenigen Forschungsdatenzentrum aufgenommen werden, das die größte Expertise und die beste Passung für solche Daten hat. Daher können Teile eines Datenbestandes mit unterschiedlichen Datenarten an verschiedenen Orten archiviert werden. Für diese verteilten Daten gilt es dann, eine standortübergreifende Verknüpfbarkeit sicherzustellen und eine optimierte Nutzung dieser Bestände zu ermöglichen. Beispielsweise haben wir Studien der Unterrichtsforschung, in denen sowohl Videoaufzeichnung von Unterricht enthalten ist, aber eben auch Befragungs- oder Leistungsdaten von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen. Zum Beispiel liegt am FDZ Bildung eine Videostudie, zu denen auch Kompetenzdaten erhoben wurden. Die Kompetenzdaten wiederum liegen am FDZ des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin. Nutzende können aber beide Datenbestände beantragen und diese verknüpfen, wenn sie das für ihre Arbeit brauchen. Das ist kein Problem.
Also merke, wenn man ein Projekt mit unterschiedlichen Arten von Daten hat, ist der Verbund eine gute Adresse.
Auf jeden Fall.
Zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, wie du die Zukunft hinsichtlich der Nachnutzbarkeit von Daten siehst. Also was ich damit meine, als wir mit dem Verbund angefangen haben vor ein paar Jahren, waren einige Daten aus dem Feld ja noch gar nicht erschlossen. Das hat sich ja geändert. Das Wissen um Forschungsdatenmanagement war definitiv weniger vorhanden als heute. Das habe ich selbst in den Workshops gemerkt, wie sich das verändert hat, dass manche Dinge da einfach selbstverständlicher geworden sind. Wie ist denn die Entwicklung aus deiner Sicht in den letzten Jahren verlaufen? Also, wie nimmst du das wahr? Gibt es beim Teilen von Forschungsdaten immer noch so viele Unsicherheiten wie vor 4 Jahren oder hat sich das verändert? Also gibt es von Seiten der Forschenden immer noch so viele Unsicherheiten oder ist es mittlerweile ganz selbstverständlich, dass Daten am Ende eines Forschungsprojekts auch zur Nachnutzung geteilt werden? Und ja, wie würdest du das sehen?
Ich bin ja erst 4 Jahre dabei. Was ich aber immer als sehr positiv erachte, ist, wenn die Forschenden sich bereits vor der Erhebung mit einem FDZ oder Repositorium auseinandersetzen. Das hat positive Effekte sowohl für die Forschenden als auch eben für so Infrastruktureinrichtungen wie uns, wenn die WissenschaftlerInnen, die die Erhebung verantworten und oder durchführen, eben schon von Beginn an mit einer entsprechenden Infrastruktureinrichtung in Kontakt treten. Wir haben dabei wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man als FDZ von Anfang an in den Prozess einbezogen wird. Klassische Beispiele sind, wenn Datengebende bereits bei der Formulierung der informierten Einwilligung oder aber auch für Dokumentationsvorgaben an den Verbund FDB herantreten. So kann man dann beispielsweise eine informierte Einwilligungserklärung so ausformulieren, dass die Übergabe zur Aufbereitung und Bereitstellung unproblematisch ist. Oder eben, dass die Anonymisierung und Kontextualisierung bereits während der Aufbereitung nach der Erhebung integriert wird. Das wiederum spart dann eben auch Zeit und Ressourcen in den Projekten selbst. Wichtig finde ich auch, dass wir stets bemüht sind, unsere Angebote noch zu verbessern und vor allem die wissenschaftliche Nutzung von Daten auch gerade im Bereich der qualitativen Bildungsforschung voranzutreiben. Ich finde, wir lernen sehr viel gerade im Austausch mit den Forschenden und der Fachcommunity. Und gerade dieser Austausch ist entscheidend, um die Akzeptanz und die Nutzung von qualitativen Forschungsdaten zu fördern. Und wir versuchen damit natürlich auch, unsere Services für die Forschenden dadurch zu verbessern.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und ja, hoffen wir, dass es in der Zukunft einfach genauso weitergeht und wir alles tun für die gleichzeitig den Schutz, aber auch die Nachnutzbarkeit von unseren Forschungsdaten. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Nadeshda, dass du heute bei uns warst und uns was über qualitative Daten erzählen konntest.
Ja, sehr gerne.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.